Philipper 2, 17 bis 30. Ich darf die Verse lesen. Und ob ich geopfert werde über dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Dessen sollt ihr euch auch freuen, sollt euch mit mir freuen. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald werde zu euch senden, dass ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so gar meines Sinnes sei, der so herzlich für euch sorgt. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das Christi Jesu ist. Ihr aber wisset, dass er rechtschaffen ist, denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir gedient am Evangelium. Ihn, hoffe ich, werde ich senden von Stund an, wenn ich erfahren habe, wie es um mich steht. Ich vertraue aber in dem Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Gehilfe und Mitstreiter, euer Gesandter und meiner Notdurft Diener ist. Sintemal er nach euch allen Verlangen hatte und war hoch bekümmert darum, dass ihr gehört hattet, dass er krank war gewesen. Und er war todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, auf dass ich nicht eine Traurigkeit nach der anderen hätte. Ich habe ihn aber desto eilender gesandt, auf dass ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und ich auch der Traurigkeit weniger habe. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit allen Freuden, habt solche Leute in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, dass sein Leben gering bedachte, auf das er mir diente an eurer Stadt. Zwei Nöte, zwei Probleme sind mir bei der Betrachtung dieser Verse besonders wichtig geworden. Einmal ist es die Brudernot und dann ist es die Krankheitsnot. Der Bruder kann uns zur Not werden und die Krankheit kann uns erst recht zur Not werden. Und wie bewegend ist es zu lesen, ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes sei. Das sagt hier der Paulus. Ich habe keinen, der so ganz mit mir den Weg des Glaubens geht, der so herzlich auch für euch sorgt. Sie suchen alle das Ihre. Ihr eigenes Ich ist das Prägende, das Ich ist das Bestimmende. Und mir ist es so wichtig geworden bei der Betrachtung dieser Verse. Gott möchte, dass wir in dem Bruder einen Gehilfen bekommen, dass wir in dem Bruder einen Gefährten bekommen, der mit uns die Last des Alltags trägt. Als ich mein 40-jähriges Jubiläum hatte, habe ich zurückgeblendet in meine Lebensjahrzehnte und da habe ich bei der Jubiläumsfeier eben auch berichtet, was mir der Bruder bedeutet hat. Sirach 6 stehen die wunderbaren Verse, Vers 14. Sirach 6, Vers 14. Ein treuer Freund ist ein starker Schutz. Wer den hat, der hat einen großen Schatz. Ein treuer Freund ist mit keinem Geld noch gut zu bezahlen. Ein treuer Freund ist ein Trost des Lebens. Wer Gott fürchtet, der kriegt solchen Freund. Wunderbar, wie hier uns der Freund gezeigt wird als ein starker Schutz, als ein Trost, als ein Gefährte, der uns in der Angst des Alltags begleitet, und mit keinem Geld und Gut ist solch ein Freund zu bezahlen. Wie die Welt ohne Bruder aussieht, wir kennen alle Geschichte Johannes 5, dort ist es der Kranke, der 38 Jahre am Teich Siloa liegt. Und genau auf den hoffnungslosen Fall, wenn einer 8 Wochen krank ist, nicht so lang, 8 Monate, ach ja, da ändert sich doch nichts mehr. Das ist doch eine Krankheit, die dann eben bleibt. Und erst recht 38 Jahre. Und genau auf den geht Jesus zu. Willst du gesund werden, Johannes 5, Vers 6? Und dann sagt er nicht seine Krankheitsgeschichte, sondern er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen. Ich bin in meiner Krankheit ein ganz einsamer geworden. Mich sieht keiner mehr, mich beachtet keiner mehr, mich nimmt keiner ernst mit meiner Krankheit. Sie lassen mich alle stehen. Und genau bei dem bleibt Jesus und schenkt ihm das, was er sich nie mehr erhofft hat. Alsbald ward der Mensch gesund. Johannes 5, Vers 9. Oder wenn wir dann Lukas 10 aufschlagen und dort lesen, wie einer auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho unter die Räuber und die Mörder gefallen ist. Sie zogen ihn aus, schlugen ihn, gingen davon, ließen ihn halbtot liegen. Ich staune immer, wie aktuell die Bibel, was hier geschieht, passiert heute auch. Genau das Gleiche passiert heute auch. Ließ ihn halbtot liegen. Und dann kommt der Priester. Er sah ihn, er ging vorüber. Der Levit, er sah ihn, er ging vorüber. Und da sagt Tillege zu diesen Versen, der Priester hat eine Gemeinde und die wartet auf ihn. Und das sind 100, 200, denen muss er predigen. Und lässt den liegen. So meint's Gott nicht. Der, der in der tiefen Not ist, und ich gehe an ihm vorüber, da werde ich schuldig. Da werde ich schuldig. Ein Samariter aber reiste, Lukas 10, Vers 33, er sah ihn, genau was die anderen, und es jammerte ihn, und er ging hin, und er verband ihm seine Wunden, goss Öl darein, Wein, hob ihn auf sein Tier, führte ihn in die Herberge und pflegte ihn. Mir ist es so wichtig, meine Lieben, unsere Zeit braucht keine frommen Pharisäer, unsere Zeit braucht barmherzige Samariter. Und wir im gläubigen Raum, wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir nicht zum frommen Pharisäer werden, uns in unserem Ghetto bewegen. Wir sind ja die auserwählte Gemeinde und wir und wir und wir und merken nicht, wie wir schuldig werden, weil wir nicht die Not des anderen ernst nehmen und uns ihm zuwenden und uns ihm unsere ganze Liebe geben, schenken, um damit ihm wieder Mut zu machen. Liebe Geschwister, die Not heute ist unsagbar groß. Wenn man sieht in die Zeitung oder irgendwo hineinhorcht, was geschieht heute alles, Herr, lass mich nicht vorübergehen. Lass mich dem anderen ein Bruder sein. Lass mich barmherziger Samariter sein. Ich gehe so gern ins Krankenhaus, um dort nicht lange Besuche zu machen, um dort ein mutmachendes, liebendes, verstehendes Wort zu sagen, um dem anderen zu sagen, ich begleite dich. Und im Altersheim, im Pflegeheim, und da ist es auch für mich unsagbar schwer, bin Betreuer bei einer 85-Jährigen in Ansbach. Und wenn man dann diese Menschen sieht, in ihrer Hilflosigkeit, mit der Zerbralsklerose, total in ihr Menschsein zerstört. Ach Herr, gib immer wieder neu die Bereitschaft, dem anderen gefährdet zu sein. Ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes sei. Was muss das für den Paulus schwer gewesen sein? Jetzt liegt er dort in Ketten, wartet auf sein Urteil, und die Brüder lassen ihn allein. Herr, lass mich Gefährte sein. Und dann habe ich einfach mal die Bibel durchgeblättert. Gott gab Mose den Aaron, 2. Mose 4. Dort ist es Mose mit 80 Jahren, da ist bei uns das Leben abgeschlossen. Und da beginnt das eigentliche Programm im Leben des Mose. 40 Jahre darf er das Volk Israel begleiten. Und als er gerufen wird in diesen Auftrag, dann sieht er für sich keine Möglichkeit. Seine Begabung reicht nicht. Herr, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll? 2. Mose 4, Vers 10. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach mein Herr, ich bin je und je nicht wohl beredt gewesen, auch nicht seit der Zeit, da du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Und dann sagt der Herr zu ihm, so geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose sprach aber, mein Herr, sende, welchen du willst, nur mich lass aus dem Spiel. Da war der Herr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi berät ist? Und siehe, er wird herausgehen dir entgegen. Und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Gott gib dem Mose einen Bruder zur Seite, mit dem er dann den Auftrag erfüllen soll und darf und kann. Und dann ist es beim David, als dieser prächtige Mann dort an den Hof des Königs Saul gerufen wird und er auf einmal, er, der der innigste Freund des Königs war, wird zum härtesten Verfolgten. Und da gibt ihm Gott auch einen Bruder, den Jonathan. Er gibt ihm den Jonathan, 1. Samuel 18, Vers 1 und 3. Jonathan gewann den David lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan und David machten einen Bund miteinander, denn er hat ihn lieb wie sein eigen Herz. Etwas Bewegendes, wie Gott in das Leben des Einzelnen hineingreift, ihn in der Bedrängnis nicht allein lässt. Wahrlich, sagt David, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tode. 1. Samuel 20, Vers 3. So bedrängnisreich, so notvoll ist die Situation, genau wie bei dem Paulus dort im Gefängnis in Rom. Und Gott gibt ihm den Jonathan. Aber dann gibt Gott ihm auch den Nathan. Als er sich in den Ehebruch hineinziehen lässt. 2. Samuel 12. Wie bewegend, man kann es, man möchte manchmal meinen, das dürft nicht in der Bibel stehen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, der darf doch nicht so entgleisen. Das darf doch nicht passieren. Aber es geschieht, aber Gott bringt ihn zurecht. Das ist mir so groß. Gott lässt auch dich auf deinen Abwegen nicht dem Untergang preis. Er ruft dich zurück. Er gibt ihm einmal den Jonathan und dann gibt er ihm auch den Nathan. Und Nathan muss ihn ja dann korrigieren. Du bist der Mann. 2. Samuel 12. Er erzählt ihm die Geschichte von den beiden Männern. Der eine hatte nur ein Schäflein und der andere eine ganze Herde. Und der nimmt die mit der großen Herde nicht auch dem noch das Schäflein, das er hat, an dem sein ganzes Herz hängt. Du bist der Mann. Und dann beugt sich David. Ich habe gesündigt wieder den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Die ganze Not, diese Situation, ist ja dann im Psalm 32 festgehalten, wo es heißt, und da ich wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Weinen. Denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Sei mir so gerne das Bild des modernen Kranken mit seinen nervösen Störungen und seinen Kreislaufstörungen, die hier in dem Fall in der Sünde ihren Ursprung haben. Da bekannte ich dir, da vergabst du mir. Und dann, ich will dich mit meinen Augen leiten. Für mich etwas vom Größten und Schönsten. Ich muss auch mit meinen Augen aufpassen. Dort bin ich sehr gefährdet. Jeder kennt seine Schwachstelle. Jeder. Ich auch. Und dann ist mir das so tröstlich, wie Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott weiß, der David bleibt der David. Die nächste hübsche Frau und er fällt wieder um. Deshalb, ich will dich mit meinen Augen leiten. Und ich will dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Und David geht mit dem Herrn den Weg, wie Gott ihn für ihn den Weg ausersehen hat. Dort ist es abscheuliche 8, der Kämmerer aus dem Mohrenland. Gott gibt ihm den Philippus. Der Philippus in einer gesehenen Arbeit muss sie verlassen, wird dort auf den Weg gesandt, der ganz wüst, ganz einsam ist. Er hat sagen, lieber Herr, was soll ich auf dem Weg? Da ist doch gar nicht, was soll ich? Gott weiß um diesen Kämmerer und weiß, der braucht einen Bruder. Der braucht einen Bruder. Und Philippus ist gehorsam. Und er darf, für mich dann der schönste Satz, er predigt ihm das Evangelium von Jesus. Ist das nicht für uns immer etwas vom Schönsten, wenn wir spüren und merken, der andere ist ansprechbar. Wir dürfen ihm etwas von Jesus sagen, von dem, was uns das Größte, das Wertvollste und das Köstlichste ist, dass wir dem anderen etwas von Jesus mitteilen dürfen. Dann ist es wieder die Geschichte, wo Jesus die Jünger zum Einsatz schickt. Markus 6, Vers 7. Dort steht, wie Jesus die Jünger immer 2 und er berief die 12 und hob an und sandte sie, je 2 und 2, gab ihnen Macht über die unsauberen Geister. Er sandte sie je 2 und 2. Und dann ist es Lukas 10, Vers 1, dort sind es die 70, die Gott aussendet, und auf die schickt er immer 2 und 2. Immer 2 und 2. Wir kennen alle das Wort, wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Dort, meine ich, liegt das Geheimnis, dass Gott immer dem anderen einen Bruder schenkt. Dass Gott nicht uns allein hinausschickt, sondern uns einen gibt. Und wer kennt nicht die schwachen Stunden? Und ist es nicht etwas vom Schönsten, wenn Gott uns in die Ehe einen Gefährten gibt, der uns zum echten Gehilfen werden darf? Das ist auch bei den Diakonissen, die allein gehen. Wenn die nicht eine Mitschwester haben, dann kommen sie kaum zurecht. Du kannst im Mutterhaus, in der großen Mutterhausfamilie, ganz einsam sein. Ich bin bald 50 Jahre jetzt in der Diakonissenschaft und sehe, wie einige blühen und wie andere verwelken. Das erlebe ich. Gott weiß, jeder braucht seinen Gehilfen. Einer trage die Last des anderen. Galater 6, Vers 2. Und dann, warum nimmt Jesus die Jünger mit in den Garten Gethsemane? Warum nimmt er sie denn mit? Er weiß doch, wie es ausgeht im Voraus. Aber er nimmt die Brüder und bittet, geht mit mir, geht mit mir. Er nimmt sie mit in den Garten Gethsemane. Matthäus 26 wird uns berichtet, wie Jesus dort hinausgeht. Vorher noch ist es der Petrus, wenn sich auch alle an dir ärgern, ich der Petrus, und wenn ich mit dir in den Tod gehen müsste, Vers 35, Matthäus 20, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Und dann kommt der Vers 38, Jesus im Garten Gethsemane. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibet hier und wachet mit mir. Und dann, mein Vater ist möglich. Und dann kommt er. Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Könnt ihr nicht eine Stunde mir Brüder sein in meiner schwersten, dunkelsten Stunde? Ja, Herr, gib uns die offenen Augen, dass wir sehen, wo ein Bruder auf uns wartet. Wissen Sie, auch Prediger, die im Verkündigungsdienst stehen, sind oft ganz, ganz einsam. Da ist es wieder alles, wie der sagt, wir sollten sehr, sehr treu für unsere Brüder beten, die uns das Wort verkündigen, weil sie oft ganz hart in den Anfechtungen stehen, weil sie oft durch ihren Dienst hineingenommen sind in das Kreuzfeuer, das der Satan entfaltet, um sie zu Fall zu bringen. Gott gibt uns den Bruder. Und wenn ich in mein Leben hineinblende, und ich möchte Ihnen mal den Gedanken mitgeben, überlegen Sie doch mal, wo hat Gott Ihnen in schwierigen Situationen den Bruder geschenkt? Ich kam von der Front in Südfrankreich, junger Offizier, komme nach München zum Studium, 41, steige auf dem Hauptbahnhof aus in München, frage den ersten Polizisten, wo ist der CVJM? Was sagt der CVJM? Wenn ich Kolpinghaus gefragt hätte, hätte er das gewusst, weil München ja katholisch ist, nicht? Aber CVJM hat er nicht gekannt, aber er schickt mich in die rechte Richtung. In die Schillerstraße, dort ist Hospiz. Dort schickt er mich hin. Und dort war es der Direktor Weiß, und der wusste, in der Glückstraße ist der CVJM. Und dort bin ich hin und die Hausmutter, gar kein Zimmer frei. Ich musste mich selber einquartieren, nebendienstlich Studium beginnen und dann hört sie meinen alemannischen Dialekt und dann schlägt dieser Mutter das Herz für den jungen Buben da, den jungen Studenten da und dann gibt sie mir ein Zimmer und in diesem Haus hat mir Gott den Bruder geschenkt. Dort bin ich einem anderen jungen Offizier begegnet und zwei, dreimal in der Woche haben wir morgens um 6:30 die Bibel gelesen. Ich habe im ganzen Studium keinen Bruder gehabt, keinen. Auch im Soldatendienst, keinen Gläubigen. Aber dort in München, wo ich ihn gebraucht habe, hat mir Gott ihn geschenkt. Ich bin heute noch mit ihm aufs Innigste verbunden, seit 1942. Über 50 Jahre geht diese Bruderschaft. In dieser schweren Zeit, ich im Schwarzwald aufgewachsen, jetzt auf einmal in der Großstadt und dann ganz allein meinen Weg gehen, suchen. Und dort hat Gott gewusst, jetzt braucht er einen Bruder. Und dann war es im Staatsexamen. Für den Mediziner ja immer der schwerste Abschnitt. Dann denke ich noch mit solch einer Dankbarkeit. Ich habe ja die ersten 3 Semester in München studiert, dann nach Tübingen. Und dann bin ich in die Eberhardskirche gegangen am Sonntagvormittag. Und da gingen nicht mehr viele Junge in die Kirche. Ich durfte zivil gehen als Offizier. Und dann sah ich immer ein Feldwebel mit einem hübschen Mädel. Und wenn man selber kein Mädel hat, dann sieht man den anderen mit seinem Mädel. Nicht? Die sieht man dann. Das habe ich gesehen, die zwei. Aber wir haben kein Wort gewechselt. Der war her, ich war Luftwaffe. Aber gesehen habe ich ihn. Und immer wieder gesehen. Der Krieg ging aus. Der Professor Stock, Augenkliniker, Geburtstag. Einer der Studenten hält die Rede. Genau der gleiche. Der war's. Jetzt habe ich gehört, wie er heißt. Helmes. Und dann mein 10. Semester war ich in der Klinik gelegen, Typhus gehabt, todkrank gewesen, konnte also nicht termingemäß ins Examen. Und dann habe ich später begonnen und in der Frauenklinik melde ich mich an. Und dann, sonst geht man in einer festen Gruppe von einem Fach zum anderen ein Vierteljahr lang. Und jetzt muss ich mich da anhängen, dort, weil ich keine Gruppe habe. Und dann in der Frauenklinik zeigt mir die Sekretärin, wer steht drin? Der Helmes. Der steht auch drin. Und dann bin ich zu ihm in die Wohnung, habe mich ihm vorgestellt und sage, Sie sind eingetan zum Examen in der Frauenklinik. Ja, sagt er, aber morgen habe ich Hygiene. Genau die gleichen Fächer hatte ich schon gehabt wie ich zwei. Und dann haben wir einfach mit dem nach dem anderen gemacht. Er gläubig, ich gläubig, er aus der Bahn gekommen durch eine TBC, ich durch den Typhus. So macht Gott, um zwei, die er füreinander bestimmt hat, zusammenzuführen. Ich kann nur staunen. Heute noch sind wir aufs Innigste miteinander verbunden. Gott gab mir den Bruder. Ich kann nicht genug danken. Er gläubig, ich gläubig, hat er zwei, habe ich auch zwei, hat er drei, habe ich auch einen Dreier. Wenn der immer eins hat und ich immer vier, dann hält mir das nicht aus, ein Vierteljahr lang. Nicht? Aber wenn es immer ungefähr gleich ausgeht, es hat also nach jeder Seite 100%ig gepasst. So führt Gott, meine Lieben. Und dann bleibt uns nur der Dank über solch eine wunderbare Führung. Und dann möchte ich noch den dritten Bruder nennen, den Gott mir gegeben hat. Das war mein Seelsorger. Ich komme ja aus frommem Haus. Da muss ich doch fromm sein. Mein Vater Prediger. Aber ich habe eben auch meine dunklen Seiten gehabt. Und habe nicht den Mut gehabt, darüber zu reden. Und habe immer wieder und endlich dann, ja, Gott gab mir auch hier einen Bruder, dem ich alles, alles sagen konnte, was Schuld und Last in meinem Leben war. Da bekannte ich dir, da vergabst du mir und dann leitet Gott mich mit seinen Augen. Mir ist es dort beim Zachäus so wichtig. Ich muss ehrlich wollen, ich muss ehrlich werden und ich muss gehorsam werden. Dann kann das Leben noch einmal beginnen. Ich muss ganz ehrlich wollen. Nur dem Aufrichtigen lässt Gott. Gott lässt uns nicht im Spiel. Gott will Ehrlichkeit. Ich muss ehrlich wollen, ehrlich werden und gehorsam werden. Gott gab mir den Bruder. Und das ist das, was auch in solch einer Bibelfreizeit, wo man einander zum Bruder und zur Schwester werden darf, wo man einander zum Seelsorger werden darf, sodass man dann ohne Belastung wieder in seine Alltagswelt zurückkehrt. Etwas ganz, ganz Wunderbares. Und dann, meine Lieben, lasst uns miteinander ganz barmherzig sein. Lasst uns ganz barmherzig sein. Oh, meine Lieben, wer will nicht und wer weiß dann nicht ums nächste Stolpern an der nächsten Ecke? Und wenn man meint, aber heute gelingt mir's, eine Viertelstunde später hat man schon die erste Niederlage eingesteckt. Und dann möchte man bitterlich weinen, Herr, muss das denn wieder passieren? Ich möchte doch jetzt wirklich einen ganz anderen Weg gehen. Ja, die Not des Bruders. Aber Gott gibt uns eben auch echte Brüder. Es gibt leider auch im frommen Raum viel Dissonanz. Und das tut mir oft bitter weh, wenn ein Gemeinschaftsverband, das sind die ganz frommen und die sind nicht ganz so fromm und die sind nochmal ein bisschen anders fromm, für mich Jesus die Mitte und um Jesus geht, nicht um die Schattierung und jene Schattierung. Lass doch in der Vielfalt. Es wäre schlimm, wenn lauter Buchen im Wald wären. Die Eichen sind schön, die Birken sind schön, alles sind schön. Ich muss sie nur stehen lassen und mich daran freuen. Denn Grund haben sie ja alle im gleichen Erdboden. Und Jesus, sagt mir ja vor kurzem, ist das Fundament. Einen anderen Grund kann niemand legen. Paulus in der Not mit seinen Brüdern, aber auch Paulus hat echte Brüder, die ihn begleiten. Und dann Paulus und die Krankheitsnot. Das war für ihn auch überaus schmerzlich, dass einer seiner ganz Getreuen in solch eine schmerzvolle Situation hineinkommt. Er war dem Tode ganz nahe, so steht's. Er war todkrank, Philipper 2, 7, 3. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Gott hat sich über ihn erbarmt. Und mit diesem Thema sind wir mitten in der Thematik des Arztes, Bibel und Medizin, so heißt der Titel des Buches, das der Schweizer Arzt geschrieben hat. Und zwar, mir ist immer so wichtig, die Bibel steht an erster Stelle, Medizin an zweiter. Man meint immer zuerst, kommt die Medizin, dann kommt lang gar nichts mehr, dann kommt ganz klein hinten nach die Bibel. Hier ist umgekehrt. Und da ist der Siebeck, der große Kliniker aus Heidelberg, der das Vorwort geschrieben hat und der das Buch Ärzten wärmstens empfiehlt, weil sie darin sehr viel Wegweisung, Orientierung geschenkt bekommen für ihren Dienst. Wie Gott den Arzt sieht, das steht auch wieder sehr schön im Buch Sirach, er den Arzt mit Kapitel 38, Sirach 38, ehre den Arzt mit gebührender Verehrung, dass du ihn habest zur Not. Denn der Herr hat ihn geschaffen und die Arznei kommt von dem Höchsten und Könige ehren ihn. Die Kunst des Arztes erhöht ihn. Der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein vernünftiger verachtet sie nicht. Und er hat solche Kunst den Menschen gegeben, dass sie gepriesen werde in seinen Wunderwerken. Aber über allem, was hier im Buch Sira steht, steht weiter Mose 15, eines der Worte, das ich wieder sehr liebe: Ich bin der Herr, dein Arzt. Aber da steht vorher 2. Mose 15, Vers 26. Wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und zu Ohren fassen seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Wir haben immer gern, ich bin der Herr, dein Arzt. Aber hier die Vorgeschichte muss man mit hineinnehmen. Das sind die göttlichen Ordnungen, auf die hingewiesen werden. Und die zu halten, nach denen sie zu richten, darum geht es. Und dann trifft das Wort zu für uns. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und in diesem Buch, auch wieder Biomedizin, steht dieser erschütternde Satz: Man hindert uns am Sterben, aber man hilft uns nicht, mit dem Leben fertig zu werden. Das ist die tiefste Not unserer Tage. Man wird mit dem Leben nicht mehr fertig. Das Miteinander in der Ehe gelingt nicht mehr. Das Miteinander auf dem Hof, wo alt und jung, das gelingt nicht mehr. Am Arbeitsplatz spannungsgeladen, Atmosphäre in der Familie, der Ehe, ist ja alles. Und dort ist die Not heute ungeheuer groß. Für mich ist dieser Satz deprimierend, wenn die ganze Arbeit des Arztes so skizziert wird. Wir wollen ja gar nicht mehr, weil wir nicht mehr zurechtkommen. Man hindert uns am Sterben mit eurer Medizin. Man hilft uns nicht, mit dem Leben fertig zu werden. Deshalb Bibelfreizeiten, deshalb Jugendfreizeiten, wo der Jugend Orientierung gegeben werden soll, dass sie wissen, es gibt eine Orientierung, es gibt eine Leitlinie. Jesus Christus selber möchte dir Antwort sein in all deine Not, in all deine Anfechtungen. Und wenn es um die Krankheit geht, dann bin ich auch als Arzt überaus behutsam. Sagt ihr, ich habe Typhus gehabt, da wäre ich beinahe gestorben. An der Grenze. Meine Mutter wurde gerufen, meine Schwester, weil Professor Benholzer in Tübingen nicht wusste, wie die Krankheit ausgeht. Normalerweise Typhus, erste Woche Fieber hoch, dann hohes Fieber, zweite Woche, dritte Woche Fieber geht runter. Bei mir, dritte Woche, vierte, fünfte, sechste, immer 39, 40 Fieber. Und dann kam eine Bluttransfusion von einem Typhus gehalten und ich bin mit 39,3 eingeschlafen, mit 36,8 aufgewacht und vorbei war. Und ich war genesen. Ich weiß, warum Gott mich am Leben erhalten hat. 44 ist meine Großmutter gestorben, 45 mein Vater. Und wenn jetzt ich 46 auch noch, das wäre für meine Mutter, für meine Schwestern fast zu schwer geworden. Gott gibt mir noch einmal das Leben zurück. Ich darf also ein Lebensprogramm erfüllen, weil er mir die Zeit noch einmal geschenkt hat. Hier das Büchlein Kurt Heimbucher gebe ich immer wieder, wenn ich Krankenbesuche mache. Kurt Heimbucher, er hat die Herzoperation gehabt, die Bypass-Operation. Er hat die Schlagader operiert bekommen. Die zweite sollte noch operiert werden. Er war depressiv. Er hat die Krankheitsnot in aller Tiefe durchlitten. Und wissen Sie, einer, der wirklich drinnen war, im dunklen Tal, auf den sollte man hören. Wenn ich 40 Jahre gesund war, und nie was fehlt hat,
Denn heute unsere Liebe oben Migräne hat. Ich habe noch nie Kopfweh gehabt. Ich weiß nicht, was Migräne ist. Was? Ich weiß nur, wie die Symptomatik ist. Aber ich habe noch nie was gehabt. Und deshalb tue ich dann lieber hier meinen Kurt Heimbucher zitieren und einfach kurz buchstabieren, was durch die Krankheit den Patienten geschenkt werden möchte. Hier ist es wieder der Schweizer. In jeder Krankheit liegt ein Anruf Gottes. In jeder Krankheit. So muss man sehen. Dann sieht man es richtig. In jeder, nicht eine Strafe, das wird ganz verkehrt, wenn wir die Krankheit als Strafe bezeichnen. Das dürfen wir nicht. Da tun wir den Kranken unsagbar weh. Aber ein Anruf liegt drin. Oder Köberle sagt, es liegt eine chiffrierte Botschaft drinnen, die wir erst im Nachhinein erkennen. Erst wenn wir das dunkle Tal durchschritten haben, dann wissen wir, warum das Tunnel da war. Weil wir sonst vielleicht am Abgrund abgestürzt. Gott führt uns durch Tunnel. Dietz Felbinger, der bayerische Bischof, seit Christus in der Gottverlassenheit war, gibt es keine noch so große Verlassenheit, in der uns nicht seine Hände auffangen. Und der Romano Guardini, in Tübingen habe ich noch gehört, der Katholik, selbst depressiv gewesen, vom Sinn der Schwermut schreibt er ein Büchlein, erst im Kreuz Christi liegt die Lösung für die Not der Schwermut. Nur unterm Kreuz, mein Gott, warum? Dort liegt die Antwort. Und nun ist es Heimbucher, der uns hier in diesem Büchlein einfach Geschenke aufskizziert, die Gott uns geben möchte in der Krankheitsnot. Er sagt so schön im Vorwort, Gott hat mich in seinen Abstellraum geholt, dass er jetzt mich in die Seelsorge nimmt, um mit mir freundlich zu reden. Wie eine Mutter ihr gestolpertes Kind aufhebt, es weint in ihren Armen, aber sie tröstet. Eine Mutter tröstet. Wie eine Mutter tröstet, so steht in Jesaja. Das ist Gott. Gib dich in deine Krankheitsnot, um dir zu zeigen, ich lasse dich nicht allein. Ich bin bei euch alle Tage. Auch dann, wenn du meinst, ich bin von allen abgeschrieben, von allen vergessen. Mich sieht keiner mehr, mich will keiner mehr. Ich bin für keine mehr interessant. Gott nimmt dich in seinen Abstellraum, um mit dir freundlich zu reden. Und dann sagt Heimbucher, ich darf auch fragen, warum, Herr, warum? Aber nicht nach rechts und links, sondern nach oben. Herr, warum muss ich? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus bringt auch das Warum in seine Gethsemane Nacht hinein. Deshalb dürfen auch wir, aber noch einmal nicht nach rechts und links, weil da kann uns keine Antwort erreichen, aber nach oben. Und dann sind es einige Gedanken. Wir lernen nachdenken in der Krankheit über uns selbst. Was ist der Sinn meines Lebens? Was will die Krankheit mir sagen? Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Für mich eines der zentralen Worte aus den Psalmen Davids. Wir lernen nachdenken. Wir lernen erkennen, dass wir Geführte sind, auch im dunklen Tal. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte und er führt mich auf rechter Straße. Nicht, weil ich so fromm bin, um seines Namens willen. führt er mich auf rechter Straße. Und wir lernen Geduld. Geduld und Hoffnung, so sagt Höberle, sind die beiden Brückenpfeiler, auf denen die Brücke gespannt wird von der Krankheit zur Genesung. Ich muss Geduld haben und ich muss Hoffnung haben. Du aber, Herr, bist barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte. Psalm 86, Vers 15. Und dann lernen wir Vertrauen. Wir lernen Vertrauen. Und meine Lieben, das ist oft schwer. Ich selber stecke auch im Augenblick in einer Vertrauenskrise, weil meine beiden Schwestern so im dunklen Tal sind, dass ich nicht weiß, was soll ich machen, wie kann ich ihnen helfen. Sie sind ganz alleinstehend, 73, 67. Die eine sieht fast nichts mehr, fast total blind geworden, von einem Tag zum anderen. Furchtbar für mich. Und die andere von lauter Angst geprägt. Immer Angst, immer Angst, immer Angst. Immer negativ sehen. Grundverschieden. Die der Motor war, die steht lahmgelegt und die von der Angst geprägt, die steht hilflos in der Gegend. Und jetzt soll ich helfen und weiß, wie. Herr, lass mich vertrauen. Mein Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Das ist das Buch Ein Land, das erzählt von Dollinger. Und der erzählt, wie er seine Krippe besucht. Es passiert nie was. Er wird nie krank. Und einmal wird er krank. Und dann muss er sich fragen, Herr, wo habe ich dir nicht vertraut? Wo bin ich aus dem Vertrauen herausgefallen? Im Blick auf meine Kinder vielleicht, machen mir unnötige Sorgen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wo glaube ich nicht mehr an dieses Wort? Wo will ich's machen? Und tanzt doch nicht. Herr, lass mich los.
Auch die Grippe bekommen hat, was ihm nie passiert,
weil er in der Vertrauenskrise stand. Und dann ist das alles immer eine Verunsicherung.
Wir lernen, der fünfte Gedanke, ganz neu das Gespräch mit Gott. Wir fangen wieder an zu beten. Wir fangen an zu beten. Theo Sorg hat ein feines Buch über das Gebet geschrieben, kann ich nur empfehlen. Und dann schreibt er, es wird so viel heute über Gott geredet, aber nicht mehr mit Gott. Mit Gott. Es wird über Gott diskutiert und alles, alles. Aber mit Gott redet keiner mehr. Es betet keiner mehr. Deshalb, Herr, lehre du uns beten. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Psalm 62, Vers 9. Wir lernen, der sechste Gedanke, auf seine Verheißungen bauen. Bonhoeffer, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und Hermann Betzel hat gemeint, dass die Verheißungen Gottes die Stecken und Stäbe sind, an denen wir durchs Leben wandern. Spörtchen hat das Andachtsbuch geschrieben, Kleinode, göttliche Verheißungen, 365, für jeden Tag eine Zusage Gottes. Der siebte Gedanke, wir lernen die Dankbarkeit in der Krankheitsnot. Wer danken kann, ist gesund geworden. Wer dankt, lebt positiv. Immer wieder am Danken bleiben. Danken ist die größte Kraft des Lebens. Manchmal meint man, das Jammern wäre die größte Kraft, weil hier nur gejammert wird, nicht? Danken, nichts jammern. Umschalten, andersrum das Steuer legen. Und dann der achte Gedanke, wir lernen unser Leben in Gottes Perspektive zu sehen. Aus der oberen Perspektive. Ein Teppich gewoben, von unten alles kreuz und quer, von oben wunderbares Bild hinein gewoben. Wir lernen unser Leben in der göttlichen Perspektive zu sehen. Ich hebe meine Augen auf zu dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir lernen neuntens ganz neu zu hoffen. Hoffen heißt, durch den Horizont hindurchschauen. Hindurch, nicht an der Wolkenwand stehen bleiben, sondern durch das kleine blaue Fensterchen, das in der Wolke, dahin durchschauen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Zu einer lebendigen Hoffnung. Und der 10. Gedanke, wir lernen das Wichtigste, Frieden haben. Mit Gott, mit den Menschen, mit uns selbst. 10 wunderbare Gedanken, die Gott uns im dunklen Tal der Krankheit sagen möchte. Mit diesen Gedanken möchte er uns trösten, aufrichten und sagen, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Herr, damit möchte ich schließen, lass mich zum Bruder, zur Schwester werden. Kirchenrat Eckhart, werde ich nie vergessen, mit 85 kam er zum ersten Mal in unser Haus, Henselshöhe. Sie auch 85, seine Frau, sie gebrechlich, und er sagt so schön, ich bin der Diakon meiner Frau. Ich bin der Diakon meiner Frau und läuft mit der Frau durch den Wald wie zwei Jungverliebte. Wie zwei Jungverliebte. Ich bin der Diakon vielleicht umgekehrt meines Mannes oder meiner Schwiegertochter oder meines behinderten Kindes. Ich weiß nicht, wenn Gott ihnen als Krankheitsbruder in den Weg stellt. Ich bin der Diakon meiner Frau. Und er sagte so schön, morgens um 7 Uhr saß er am Schreibtisch und sagte die Schwester, Herr Kirchenrat, um 7 Uhr, um 8 Uhr lang, ich darf meine Gnadenstunde nicht versäumen. Ich darf meine Gnadenstunde nicht versäumen. Am Morgen wird die Weiche gestellt für den ganzen Tag. Und wenn die nicht stimmt, dann stimmt alles nicht. Darf meine Gnaden, und dann sagte ich zu ihm, Herr Kirchenrat, was ist denn Ihr Sturmgepäck? Der konnte predigen mit 85. Wo ist denn unser Präsident mit 85? Heute ist er gar nicht. Dort sitzt er. Dort sitzt er. Der war mit 85 so quick lebendig, wie wenn du den Wasserhahn aufmachst. Es läuft, es läuft, es läuft. Der konnte predigen, predigen, predigen. Da sage ich, Herr Kirchenrat, was ist denn Ihr Sturmgepäck? Wissen Sie, was der sagt? Ich bin dein Herr, hilf du mir. Psalm 119, Vers 94. Den Satz kann ich meinem Gott 20, 30 Mal im Lauf eines Tages vor die Füße werfen. Sagt dieser von Gott, so reich gesegnete Mann mit 85 Jahren. Ich bin dein Herr, hilf du mir. Dann habe ich schon manchen Patienten gesagt, wenn der Herr Kirchenrat das 20, 30 Mal, dann können wir Kleine es 30, 40 Mal sagen. Das schadet uns nichts. Ich bin dein Herr. Da geht er also zu, da weiß er nicht, was er machen soll. Da hat er es verkehrt gemacht, da ist schief gelaufen. Ich bin dein Herr. Hilf du mir. Wissen Sie, wenn dann so ein großer Mann runtergeht vom Podest und wird mir Bruder, mit solch einer Aussage, die drei Sätze gehen mit mir. Diakon sein, dem, den Gott mir neben die in den Weg gestellt hat. Ich darf die Gnadenstunde nicht versäumen. Und wenn ich versagt habe, kommt immer vor, bei jedem. Ob der Decker heißt oder Pflaum heißt oder wie der heißt, ist mir ganz egal. Ich bin dein Herr, hilf du mir. Und dann darf ich wissen, ja tatsächlich, Gott vergibt mir.
Gott vergib mir. In diesen Dreiklang möchte Gott uns hineinnehmen. Ja, Herr, hab Dank, dass du uns den Bruder gibst. Und wenn Brüder uns enttäuschen, dann geh wir unters Kreuz und dort wird Jesus dir zum Bruder. Und dann, wenn ich in der Krankheitsnot bin, dann darf ich wissen, Gott nimmt mich in seine Hochschule und möchte mir ein neues Kapitel beibringen, möchte mir etwas ganz Neues lehren, sodass ich es noch besser verstehe, mit ihm den Weg zu gehen. Und wenn es das Tal der Depression ist, wo man meint, es hat kein Ende, das ist ja immer die große Not des Depressiven. Herr, du siehst mein Ringen. Du weißt um mein Enttäuschtsein. Du weißt um mein Verzagtsein. Herr, erbarme dich meiner. Und dann kommt das andere Wort. Fürchte dich nicht. Ich helfe dir. Hab Dank, Herr, für das Hören auf dein Wort. Dank, Herr, dass du unser Seelsorger bist. Du weißt um unser ehrliches Wollen. Du weißt um unser Ringen. Du weißt aber auch um unser Versagen. O Herr, es tut uns leid, wenn wir dich enttäuscht haben, wenn wir deinem Namen keine Ehre gemacht haben. Lass uns immer wieder neu beginnen mit dir. Und dann wirke du in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt, darum lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn du in mir lebst, Herr, dann erringst du den Sieg für mich und dann führst du mich und dann segnest du mich. Hab Dank jetzt für das Hören deines Wortes. Geh mit uns in diesen Tag, geleite unsere Lieben, die zu Gast hier waren, segne auch sie, Herr, tu auch ihnen wohl. Dem ganzen Missionswerk würdest du nahe sein, allen Missionaren, Missionarinnen bis hinaus in die letzten Enden der Erde, wo sie dich verkündigen. Und nun segne uns, Herr, auch diesen Tag. Amen.